Ein Markenzeichen der Zeugen Jehovas sind sehr detaillierte Aussagen über das Ende der Welt. Erstmals geschehen im Jahr 1914, dann wieder für das Jahr 1925 und zuletzt für das Jahr 1975. Die Zeugen Jehovas sagten also das Ende der Welt voraus wie einen terminierten Zahnarztbesuch. Und weil das Weltende ausblieb, anschließend, ihr erinnert euch, 1914, 25, 75, hatten sie schließlich ein Problem. Nämlich irgendwie erklären zu müssen, warum es nicht so kam. Solche nachträglichen Erklärungen sind ziemlich hanebüchen. Jehovas Diener, so heißt es, hätten sich im Laufe der Jahre eingehend mit Jesu-Prophezeiungen beschäftigt. Vielen Dank. Und man verstehe jetzt besser, wann sich Jesu Worte erfüllen. Oder Jehova gebe in den letzten Tagen, so heißt es in ihren Erklärungen, helleres Licht. Die Erkenntnis der Wahrheit über das Ende der Zeit, das Ende dieser Welt, nehme sozusagen zu. Weil von Jehova her die Dinge klarer werden. Ich finde solche nachträglichen Erklärungen ziemlich unverschämt, weil sie im Grunde die eigenen Irrtümer gar noch Gott anlasten. Jetzt würde Gott klarer reden, wie er vormals geredet hätte. Es gibt noch andere Rollen rückwärts, die man in solchen peinlichen Fällen vornehmen muss. Könnten Sie, habe ich mir so gedacht, nicht einfach eingestehen, dass man sich getäuscht hat und sich zu solchen konkreten Weltuntergangsaussagen, terminierten Weltuntergangsaussagen hat verführen lassen? Das wäre besser und ehrlicher. Weltuntergänge noch und nöcher. Nicht nur von den Zeugen Jehovas, es gibt schon ganze Listen von verflossenen Terminen. Einer der letzten Weltuntergänge war für den 16. Mai 2016 angekündigt, zumindest wenn man den Vorhersagen eines Pfarrers aus Japan mit dem mexikanischen Namen Ricardo Salazar glaubt. An jenem Maientag hätte ein riesiger Asteroid die Erde treffen sollen. Für seine 20.000 Facebook-Fans hatte er noch andere endzeitliche Schrecken parat. Es vergeht kein Jahr, in dem nicht das Ende der Welt prophezeit wird, auch von Stimmen unter dem Dach christlicher Gruppen und Kirchen. Auch unter uns höre ich gelegentlich solche Stimmungen, solche Untergangsprophezeiungen. Lang kann es ja jetzt nicht mehr gehen oder ähnlich. Ich möchte diesem Bibeltext entlang gehen, den ich gerade gelesen habe, und versuchen, da so eine Schneise reinzuschlagen, auch damit wir mit solchen Weltuntergangsszenarien besser umgehen können. Drei Punkte zu dieser Predigt und zu diesem Text. Der erste, Augen auf. Augen auf. Ich sagte es eben schon, es ist nicht von ungefähr, dass solche Berechnungen und Prophezeiungen immer wieder von Seiten der Christen kommen. Wir finden in der Bibel manche Stellen, wo von zukünftigen Dingen die Rede ist. Wenn wir daraufhin mal unseren Text anschauen, dann fällt uns zunächst eine sehr bildhafte Sprache auf. Da ist von Kräften der Himmel die Rede oder von Zeichen an Sonne, Mond und an Sternen, die geschehen sollen oder vom Brausen und Wogen des Meeres. Zeichen. Natürlich kann man mit diesen Bildern manche Verknüpfungen herstellen zu unseren Tagen. Ganz aktuell, in diesem Jahr. Ich mache das jetzt mal exemplarisch. Also, Brausen und Wogen der Meere. Da kann man an den zahllosen Überschwemmungen und die verheerenden Stürme denken, wie etwa im August diesen Jahres in Indien. Schwerste Überflutungen haben dort 800.000 Menschen in die Flucht. 800.000 Menschen in die Flucht getrieben. Wenn das keine Katastrophe ist. das Hochwasser, das Schlimmste seit Jahrhunderten. Brausen und Wogen der Meere. Das zweite Zeichen, Zeichen, die am Himmel geschehen. Das noch vor Jahren bedrohliche Ozonloch kommt dafür ja leider nicht mehr in Betracht. Es soll sich fast vollständig geschlossen haben. Vielleicht können dann die riesigen Asteroiden dafür herhalten, die immer mal wieder so knapp an der Erde vorbeischrammen. Ihr merkt das meinem Ton an. An diesen heillosen Versuchen, Katastrophen unserer Tage mit einer Weltuntergangsstimmung zu verknüpfen, werde ich mich zumindest nicht beteiligen. Und ich meine aus gutem Grund. Und dennoch, ich muss zugeben, es gibt in unserer Zeit ausreichendes Material dafür, das Anlass gibt zu denken, diese Welt geht zugrunde. Es ist schon wahr, mit dem wirklich bedrückenden Zustand dieser Welt kann man monatelang Fernsehkanäle füttern. Das stimmt alles. Diese Welt steckt im Sumpf. Diese Welt, so schreibt es Paulus, schreit nach Erlösung. Und manches, was in dieser Welt geschieht, kann man genauso verstehen. Sie schreit nach Erlösung. Doch was nicht geht, ist, sich nach jedem Vulkanausbruch, nach jedem Erdbeben, nach jeder Überschwemmung oder Epidemie daran zu beteiligen, dass die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht. In meiner Jugendzeit, als ich so alt war wie du ungefähr. In meiner Jugendzeit, gab es ja auch. Wurde das Buch von Wim Malgo. Was sagt die Bibel über das Ende der Welt? Vielleicht haben es manche. Also, es wurde in Deutschland 1,34 Millionen Mal verschenkt. Kamen die Haushalte. Ich habe es aufgehoben, 1984. Ihr seht ja den Bildschirm, was sagt die Bibel über das Ende? Könnt ihr es noch angucken, nicht? Also, und dieser Wim Malko schrieb eben genau in dieser Logik. Er hat irgendetwas beobachtet auf dieser Welt, Brausen, und dann war klar, ich zitiere, es ist fast Mitternacht. Und keiner ahnt es. Furchtbar, wie hier mit der Angst der Leute gespielt wird und wie die Bibel nach meinem Verständnis zumindest missbraucht wird. Und doch ist festzuhalten gegen allen Missbrauch. Selbstverständlich gibt es Zeichen, die uns einen Hinweis darauf geben, dass Jesus wiederkommen wird. Bei Licht betrachtet nämlich, ich beanspruche das jetzt mal für mich, bei Licht betrachtet, ist jedes Erdbeben, ist jeder Vulkanausbruch, ist jede Überschwemmung, ist jedes katastrophale Ereignis am Himmel wie auf Erden ein Hinweiszeichen auf die Wiederkunft Jesu Christi. Jedes. Dann ist jede operierte Galle, jeder Krebs, jede gescheiterte Ehe, jeder Streit, der in der Gemeinde oder in der Familie nicht zu schlichten ist. Ein Hinweis darauf, dass diese Welt einen an der Waffel hat. Dann hat jedes solcher äußeren Zeichen eine Erinnerung an uns, die sagen will, denkt daran, Jesus wird kommen. Und er wird das erlösen, was nach Erlösung schreit. Darum Augen auf. Ja, dafür bin ich. Die Botschaft nicht nur für diesen Sonntag heißt, unser Herr kommt. Und Christen beten zu Recht. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Mit diesem Satz schließt das Buch der Offenbarung. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Jesus bringt das mit seiner Erde in Ordnung, was er begonnen hat und nicht so geworden ist, wie er es gewollt hat. der macht sein Geschäft fertig. Eines ist für unsere Zeit, wie ich meine, charakteristisch, was aber schon in aller Zeit charakteristisch war. In den beiden ersten Versen unseres Textes quillt das aus allen Knopflöchern. Da steht nämlich solche Formulierungen wie bange sein, vergehen vor Furcht, verzagen. Oder das Wort aporia, da bist du ratlos. Da stehst du in einer ausweglosen Situation, reingezogen worden, aus der du den Eindruck hast, da kommst du nicht mehr raus. Das wird hier angesprochen. Menschen werden nicht mehr aus noch ein wissen. Sie werden mit ihren Möglichkeiten an ein Ende kommen. Und jeder mag an diesem Morgen nun selber entscheiden von euch, ob sich die Menschheit derzeit in solch einer nicht mehr wissen wohin Lage befindet. Spätestens aber, wenn Jesus kommt, wird es so sein. Dann werden uns unsere eigenen Antworten schäbig vorkommen. Dann wird Jesus erscheinen auf der Bildfläche als Richter dieser Welt, um das anzusprechen und zu klären, was alles schief und schräg gelaufen ist. Jesus erscheint als der Gerechte, um das zu richten, was auch morgen wieder schief laufen wird. Und wir sind vielleicht mittendrin beteiligt. Jesus hält Gericht meiner Gedanken, des Bösen und all der zum Himmel schreienden Erbärmlichkeiten, die diese Welt aus sich ausspuckt. Beispiel, ich glaube vor 14 Tagen war es, ich habe in meiner Zeitung gelesen, in Ofterdingen hat man einen Anhänger gestohlen. Geht ja noch. Aber jetzt hat jemand wirklich eine tolle Idee gehabt, was man mit diesem gestohlenen Anhänger so tun kann. Wisst ihr, was der für eine Idee hatte? Da lade ich doch mal meinen ganzen Bauschrott, Baumüll drauf, 1,5 Tonnen. Und fährt ihn dorthin zurück, dem Eigentümer. €400 Entsorgungskosten. Wir lachen. Merkt ihr, dass diese Welt einen an der Birne hat? Das ist doch nicht normal. So soll es doch nicht sein. Wir könnten endlos weitermachen. Mir ist es tröstlich, dass in der Bibel von einer Zeit gesprochen wird, in der das Schräge gerade gemacht wird. Also Augen auf. Zweitens, Kopf hoch. Ich möchte jetzt keinen mit niedergedrücktem Kopf sehen, wenn ich Kopf hoch sage. Kopf hoch. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, heißt es in Lukas, dann seht auf und erhebt eure Häupter. Spätestens jetzt merkt ihr, dass Jesu Predigt nicht darauf aus ist, uns zu erschrecken oder uns einzuschüchtern. All das, was uns bedrängt, auch heute schon, gewinnt einen ganz anderen Geschmack, wenn wir erfassen und verstehen, dass danach noch was anderes kommt. Das Beste, so hat es mal jemand gesagt, kommt erst noch. Wisst ihr, wer das zu mir gesagt hat? Eine Frau im Rollstuhl, die sich kaum mehr bewegen konnte. Sie sagte zu mir, das Beste kommt noch. Seht auf und erhebt eure Häupter. Neudeutsch, Kopf hoch. Das ist ein Ruf der Freude. Das ist ein seelsorgerlicher Ruf an die Verzagten, denen bange ist, die keine Lösungen mehr sehen. Es ist ein Ruf, der uns zusagt, er kommt, es kommt noch was. Er kommt noch. Mitten in der Not klingt schon der Ruf der Freude. Erhebt eure Häupter. Martin Luther, vergleicht die Lage des Christen mit der eines Ritters. Der Ritter wurde von seinem Feind gefangen genommen, so erzählt er, ein Bild damaliger Zeit, gell? Und in das tiefste Verlies seiner Burg gesteckt. Und unser Ritter weiß, aus dieser Burg gibt es kein Entkommen. Er hat keinerlei Verbindung zur Außenwelt. Eines Tages nun hört der gefangengesetzte Ritter Lärm. Die Burg, in der er gefangen sitzt, dröhnt schon von den Büchsen und Rammböcken eines Belagerers. Der Ritter im Verlies hört Mauern einstürzen. Ihm wird Angst und Bange. Doch seine Verzweiflung hört schlagartig auf, als ihm eines klar wird. Mein Freund ist da, um mich aus dem Verlies zu befreien. Jeder Einschlag eines Geschosses lässt den Kerker erzittern. Aber auch jeder Einschlag eines Geschosses bringt ihn seiner Befreiung näher. Was will Martin Luther mit diesem Beispiel sagen? Es gibt so viele Dinge, die uns in dieser Welt bange machen. Wir sitzen in Kerkern und ja, wir leiden an manchem und wir haben Angst und sorgen uns. Doch wisst, und das ist ein Satz des Glaubens, jeder Einschlag bringt uns der Erlösung näher. Deshalb steht dieser Freudenruf in unserem Text. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist der Grund, warum wir mit Zuversicht in die Zukunft schauen, auch dann und vielleicht gerade dann, wenn manche Geschosse auf uns niedergehen. Unser Freund Jesus kommt, um uns aus dem Kerker zu befreien. Ein Satz des Glaubens. Ja, das stimmt. Dann werden wir von Jesus heimgeholt. Kopf hoch, ihr Christen. Kopf hoch. Drittens und letztens. Ewig leben. Ich freue mich drauf. Ewig leben. Himmel und Erde werden vergehen. Ich habe mir überlegt, aus dem Mund eines Ökologen, wie würde er diesen Satz wohl komplett machen? Himmel und Erde werden vergehen. Mir ist dazu eingefallen, wenn wir es nicht schaffen, die ökologischen Krisen zu bewältigen, etwa indem wir das 2-Grad-Ziel einhalten, um die globale Erderwärmung einzuschränken. Himmel und Erde werden vergehen, wenn wir das nicht schaffen. Aus der Perspektive eines Ökologen. Aus der Perspektive eines Naturwissenschaftlers könnte man diesen Satz so vollenden. Himmel und Erde werden vergehen, weil die Energieausstrahlung der Sonne im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende immer weniger wird. Diese Perspektiven haben ihr Recht. Jesus begründet das Vergehen der Himmel und Erde anders. Himmel und Erde werden vergehen. Also das steht fest. Das steht fest. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus gebraucht keine naturwissenschaftlichen, ökologischen Begründungen für das Zugrundegehen, für das Kaputtgehen dieser Erde. Der Grund für ihre Abschaffung, für diese Abschaffung, ist er selbst. Wenn er kommt, ist uns eine neue Welt versprochen. Diese alte Welt vergeht, weil er es so will. Diese Welt vergeht, weil es Gott beschlossen hat. Sie ist ihm zu erbärmlich. Und mir des Öfteren auch. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus ist nicht der Meinung, dass mit dem Zerfallen dieses Kosmoses das Nichts eintritt, die gähnende Leere. Es gibt etwas, das unverbrüchlich bleibt, was nicht dem Zugrundegehen ausgesetzt ist. Es sind seine Worte. Die werden nicht, heißt es im Griechischen, nicht, niemals, nie, auf gar keinen Fall vergehen. Was er spricht, geschieht. Es ist so bei der ersten Schöpfung, Gott spricht, es werde Licht und es ist Licht, es ward Licht. Es ist so, wenn Jesus uns heute beim Abendmahl zusagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann sind sie vergeben. Und wenn wir Jesu im Gericht, wenn Jesus im Gericht zu uns sagen wird, ich kenne dich, dann bin ich vor ihm gerecht. Was aus dem Munde Jesu kommt, hat Anteil an der Ewigkeit. Ich lande. In unserem Text kommt 5-mal das Wort sehen vor. Sehen. Das ist wohl kein Zufall, sondern sehen ist für mich ein Sehnsuchtswort. Ein Wort voller Sehnsucht. Noch sind wir für vieles blind. Wir sind ja schließlich Glaubende. Noch keine Sehenden. Wir sehen das noch nicht, was wir glauben. Doch Christen haben Sehnsucht, das zu sehen, woran sie glauben. Es wird eine Zeit kommen, in der es keinen Glauben mehr gibt und auch keinen Glauben mehr braucht. Glauben hat dann ausgewirtschaftet. Glauben ist dann ein Anachronismus, also etwas, das nicht mehr in die neue Zeit passt. Denn dann werden wir sehen. Dann werden wir Einlass bekommen ins Reich Gottes und dann werden uns die Augen stehen bleiben. Wir werden staunen. Dann ist Jesus gekommen. Ich glaube, in seiner Nähe ist Ewigkeit. Heute schon. Ich fasse zusammen. Augen auf. Es gibt in unserer Welt so viele Hinweiszeichen dafür, dass diese Welt einen an der Birne hat. Zweitens, Kopf hoch. Wenn der Menschensohn auf diese Erde wiederkommen wird, werden wir heimgeholt. Für Christen ist das ein Freudentag. Kopf hoch. Schon heute. Drittens, ewig leben. Weil seine Worte niemals vergehen, werden wir ewig leben. Ich habe Sehnsucht danach. Das ist Advent. Bitte. Das ist Advent.